Herzlich willkommen zu Bike Tour Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Ihr könnt das schon ungefähr hören. Ich bin nicht zu Hause, denn ich bin in der Normandie in der Nähe des Omaha Beach und ich erreiche heute Markus in San Francisco. Das heißt also, die Tonqualität ist auch entsprechend. Ich habe hier nicht besonders gutes Internet. Markus ist auch in einem bruchstückhaften Internet, also seht es uns nach, aber ich glaube, man kann es trotzdem sehr gut verstehen. Und nun wünsche ich euch Spaß mit Markus und seinen Geschichten und Berichten von der Tour Divide 2022. Wie geht's dir denn jetzt so? Wo steckst du jetzt gerade?
Ich bin gerade in San Francisco bei einer Freundin und da war ich schon über die letzten 20 Jahre immer mal wieder. Sie wohnt in Redwood City, hat ein Haus in den Bergen mit Pool und ich liege gerade noch schön im Bett. Das ist jetzt morgens um 9.
Also, ja, das ist gut.
Ich hatte es gerade ganz gut, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin richtig platt. Ja. Merke das jetzt erst. Also ich weiß gar nicht, ob ich da hätte man Tage weiterfahren können, aber ich bin dann an dem ersten Tag halt gleich abgereist, also eine Nacht geschlafen da unten in Harita, in der Nähe von der Ziellinie. Und das ist ein kleiner Ort und in der Nähe heißt 70 Kilometer von der Ziellinie entfernt, das ist der erste Ort. Ja. Und da gibt's halt einen begeisterten Tour oder Great Divide Unterstützer, der hat eine Bike Ranch eingerichtet und der holt halt die ganzen Fahrer ab und verpflegt die erstmal, bringt die unter und so weiter. Und der ist da vor 5 Jahren wieder hingezogen und fragt dann die Leute, und sagt dann halt, macht so einen All-Inclusive-Preis für die Fahrer, weil du kommst ja dann weg, also fährt die dann nach El Paso, das sind ja auch fast 200 Kilometer, oder mich hat er nach Lawrenceburg gefahren, zum Greyhound. Das sind halt auch, was weiß ich, glaube 100 Kilometer. Das ist halt alles, jeder Nachbarort ist halt nicht wie bei uns 5 oder 10 Kilometer, sondern jeder Nachbarort sind gleich mal 100 Kilometer. Ja. Das ist so groß das Land, genau. Kurze Rede, langer Sinn. Ich habe da quasi eine Nacht verbracht und bin dann, weil ich doch schneller unterwegs war und jetzt noch fast eine Woche Zeit habe, bin ich noch nach San Francisco geflogen, habe mir einen Mietwagen genommen, besuche jetzt Freunde. Ich bin ja 2008, habe ich ja hier ein Jahr gelebt in Santa Monica, für ein amerikanisches Team Rennen gefahren. Ja. Und genau, und jetzt mache ich 2 Tage Pause, liegt mit Muskelschmerzen und wirklich todmüde, immer noch nach dem zweiten Tag im Bett und versuche mich zu erholen.
Vielleicht bei der Gelegenheit gleich mal der Hinweis an die Hörerinnen und Hörer auf den Podcast Radab von So geht Sächsisch. Die haben sich nämlich mit dir unterhalten und da erzählst du ein bisschen mehr über deine Zeit auch in Amerika und als Rennradfahrer. Falls sich jetzt so viele fragen, was sagt denn der dort? Der fährt eines der größten, tollsten Bikepacking-Races und sagt, sorry, ich bin ein bisschen zu schnell gewesen. Ich bin schnell gewesen und jetzt habe ich noch eine Woche Zeit. Also damit er da so ein bisschen besser Markus' Hintergrund versteht. Aber die Frage jetzt nochmal an dich. Du hattest ja angegeben 20 Tage und ich war ganz, oder 21 Tage, ich war ganz erstaunt. Das hast du ja quasi auf den Punkt getroffen, ne?
Ich wusste gar nicht, auf was ich mich einlasse. Also ich habe innerlich 24 Tage geplant, weil ich wusste ja auch, dass ich filmen dass ich viele Fotos machen möchte. Und ich weiß einfach, dass so Foto-Videomaterial, das kostet dich jeden Tag eine Stunde mindestens. Das heißt, das ist halt richtig Arbeit, nicht einfach nur mal. Also es ist halt mehr als einfach nur mal fix mit dem Handy ein Foto zu machen. Und das ist halt. Daher habe ich schon ein bisschen großzügiger angedacht, aber es ging ja dort noch um die Start. Das war dieses Jahr nicht ein großer Start, sondern es ging um die Startblöcke. Und ich wollte halt nicht irgendwann irgendwie als letzter starten. Und das heißt, die schnellen starten zuerst und die Und da habe ich dann so eine Kompromisszeit angegeben und dann dachte ich, 20 Tage, okay. Dass ich das dann selber treffe, das habe ich nicht gedacht. Und vor allem nach der ersten Woche habe ich es überhaupt nicht gedacht. Ich lag ja wirklich nach der ersten Woche auf einer 24-Tage-Zeit, Ankunftszeit. Und gerade weil es halt so viel Schnee, Regen, Matsch gab. Dann ist ja nach 60 Kilometern mein Kettenblatt gebrochen. Und es gab halt da wirklich so viele Unwegsamkeiten. Und dass ich dann nach hinten raus nochmal so einen Zahn zulegen kann, das habe ich auch nicht gedacht.
Ja, genau. Aber das ist interessant, dass also die Startreihenfolge wird quasi nach der Zielzeit, die du angibst, festgelegt. Das ist gut zu wissen.
Ja, das war, ich glaube, das war dieses Jahr das erste Mal so. Es lag aber wahrscheinlich irgendwie daran, dass der Banff National Park irgendwie da eine Vorgabe gemacht hat. Ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht ganz genau. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen hin und her gerissen bei ein paar Dingen zur Tour Divide. Also ich habe gestern eine Zeit gelesen aus Kanada, ich glaube hier aus Alberta. Und da ging es halt darum, große Kritik an der Tour Divide, dass quasi kein Event sein möchten, offiziell keine Verantwortung übernehmen, keine Organisationsstruktur und so weiter und so fort. Aber das ist die Hauptkritik, dann aber alles in Anspruch nehmen, was ein Event quasi in Anspruch nimmt. Das heißt, dass sie sagen, feste Regeln, sie haben eine feste Route, die Fahrer müssen sich an Vorgaben halten. Und das hat der Chef von der Rettungsmission gesagt. Und die haben offiziell 16 Leute retten müssen und fast alle mit einem Hubschrauber. Und ja, das heißt, in Kanada ging es richtig zur Sache. Und da ist gerade vor Ort, es gab sehr, sehr, sehr viel Kritik an dieser Veranstaltung. Weil eben gesagt, ihr wollt ein Event sein, seid aber ein Riesen-Event. Und es gibt halt auch, es gibt ja einen, der im Hintergrund ein bisschen die Fäden zieht. Und die Rettungsmission hat sich da wohl ganz oft bei dem gemeldet und der hat halt nicht ein einziges Mal geantwortet. So nach dem Motto, ich bin kein Veranstalter, tritt aber den Fahrern gegenüber allen als Veranstalter halt auch auf. Und da ich selber kein Veranstalter bin, ist das schon. Ah, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits kann ich vollkommen verstehen, was der Zeitungsartikel schreibt und kann das absolut nachvollziehen und finde das auch gerechtfertigt. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass jede Form von ich institutionalisiere diese Veranstaltung dazu führt, dass es die wahrscheinlich nicht mehr gibt. Weil du kannst wahrscheinlich keine Veranstaltung planen von 4000 Kilometer. Und wenn du mit jedem Grundstücksbesitzer sprechen musst, ob du da durchfahren darfst, das, ich glaube, ist nicht realisierbar. Also ganz schwierige Diskussion, ganz schwierige Sache. Ich bin gespannt, wie es da jetzt gerade nach diesem Katastrophenjahr, sage ich jetzt mal, da weitergeht.
Also ich habe mir eben gerade die Zusammenfassung von Neil angeguckt, oder Neil von bikepacking.com, der sagte nochmal, dass das Wetter wirklich außerordentlich überraschend war. Also historisch hat er sogar gesagt und sprach davon, dass es mal abgesehen von dem Schnee teilweise 300-600% mehr Niederschlag gab. Und du hast ja auch in einem Video, kurz bevor du ins Ziel gefahren bist, hast du dich ja kaputt gelacht, weil es der erste Tag war, wo du mal keinen Regen hattest.
Und da habe ich das einfach ganz kurz zu früh gemacht. Ich bin eine Stunde später um eine Kurve gefahren. Da wartete in der Wüste eine große Wolke und ich bin 5 Minuten klitsch nass geworden. Das kannst du dir nicht vorstellen. Da gab es also eine Gewitterwolke in der Wüste von New Mexico und die hat mich getroffen und ich so, ich gibt's doch überhaupt nicht. Ich wirklich, ich habe das dann einfach, ich hatte da kein Netz mehr, ich wollte es noch in die Story stellen, weil ich hab mich dann kaputt gelacht, weil ich dachte, das kann doch überhaupt nicht sein. Ich habe gerade noch gesagt, endlich der erste warme Tag. Dann fahre ich um eine Kurve und dann rennt in so eine Wolke rein. Aber das Ganze ist ja, warum das stimmt. Also im Norden war es der Schnee, im Süden war es was anderes. Der einzige Fahrer, der die eigentliche vorgegebene Strecke komplett gefahren ist, ist der Sufiane.
Genau, und hat sich auch durch den Schlamm gewühlt. Ne?
Genau, und der Schlamm war so krass. Also das ist eine absolute Leistung. Also wir haben halt bei anderen Abschnitten wirklich auch seine Fußabdrücke gesehen und die Spur. Also er ist viel gelaufen dann auch zum Schluss. Ja. Dann hat der Matthew Lee, der so ein bisschen im Hintergrund die Fäden zieht, hat halt dann eine Detour, eine Umleitung sozusagen ausgeschickt von zwei Abschnitten. Ja. Und auf dem letzten Teil hat man dann auch gesehen, warum. Sobald dort ein Tropfen Wasser ist, verwandelt sich die Wüste in einen Matschpampe. Das heißt, da kommen auch die Autos nicht mehr durch. Das ist so krass schlammischer Matsch. Und es hat halt wirklich fast 2 Wochen lang in New Mexico immer wieder geregnet und die Wüste steht zum Teil unter Wasser. Ja. Das heißt, das ist ja wirklich eine sehr, sehr, sehr außergewöhnliche Zeit. Und ich habe auch die Leute, die Einwohner da gefragt, die sagen auch, dass so viel Niederschlag haben sie lange nicht erlebt und vor allem am Stück nicht erlebt. Ja. Und man hat halt überall die Aufräumarbeiten, also dann selbst irgendwo mitten in der Pampa kommen dann hier große Schaufelradbagger und dann die Wege wieder freigeschoben und also man hat das überall gesehen.
Ja, ja. Und dann hatte ich noch gehört, dass dieses Jahr auch starker Südwind war, was wohl sonst auch nicht so vorkommt. Du hast also direkt bis gegen den Wind gefahren.
Ich muss sagen, ich habe immer ein bisschen Glück gehabt, was das angeht. Ich habe mich eigentlich nur eine einzige, waren nur 7 Kilometer nach Lima. Da war so ein starker Wind. Ich habe für diese 7 Kilometer, ich glaube, 3/4 Stunde gebraucht. Also das war wirklich so brutal. Und da dachte ich mir, ach du Scheiße, dass jetzt so weitergeht. Und dann habe ich wieder Glück gehabt. Und ich weiß ja von anderen Fahrern, den einen Tag zum Beispiel war es ein sehr krasses Südwind. Und ich hatte aber, ich glaube, ich war vorher noch im Fahrradladen, im Steamboat oder ich bin an dem Tag nicht so schnell ins Bett gekommen, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, die meisten sind immer schon so 2-3 Stunden eher los als ich jetzt, so die so in meinem Zirkel lagen. Ja. Und ich bin dann in die Nacht reingefahren. Und den ganzen Tag war stürmischer Gegenwind und diese lange Gerade, wo der Wind drauf stand, die war halt irgendein Wind stand halt so um 17 Uhr. Ich bin da aber irgendwie erst 18 Uhr eingetroffen und habe die ganze Zeit wieder rausgefahren, einfach weil bei mir dann abends, wenn es dunkel wird, geht meistens der Wind weg. Und ich bin dann, das ist 2-mal passiert, dass ich dann quasi so bis 23 Uhr gefahren bin und dann, wo die anderen gegen Wind gekämpft haben, ich seit 5-6 Stunden einfach keinen Wind hatte, weil ich einfach bis 23 Uhr geradelt bin.
Ah ja, okay. Also die alte Weisheit, dass man, wenn die Sonne untergegangen ist, ein bisschen Ruhe hat, die gilt da ganz besonders.
Auf jeden Fall, wenn man eine Windstille haben möchte, schon.
Ja. Wir hatten ein Steamboat, hatten wir zusammen dieses kurze Gespräch, wo du erzählt hattest, dass du da jetzt dein Fahrrad reparierst. Du hattest jetzt auch am Anfang noch mal kurz gesagt, was da war. Also du bist, was für eine Schaltung bist du gefahren? Einfach, zweifach? Ich habe das gerade nicht auf dem Zettel.
Genau, das war eine zweifach DRX-Schaltung. Genau.
Ah. Ist das das hellblaue Fastroad?
Genau, das hellblaue.
Das war das Testrad, das hatte ich auch. Ja, siehst du. Ich habe es aber ganz gelassen.
Ja, also die größte Kritik war halt, also das Fahrrad, also ganz ohne Scheiß, ich habe noch nie bei so einem langen Rennen keine Rückenschmerzen gehabt. Und ich hatte ich habe sehr, sehr, sehr bequem auf dem Fahrrad gesessen. Also es ist jetzt nicht super sportlich geschnitten, das muss man jetzt weder als noch als Gravel oder Rennrad. Aber das ist ja genau der Vorteil, das soll es ja auch nicht. Du sollst ja bei solchen Distanzen, und wo du wirklich sehr, sehr lange auf dem Fahrrad sitzt, musst du ja in einer gewissen Form bequem sitzen. Das heißt, dass die ganze Last nicht auf den Händen und Schultern liegt. Ja. Und das liegt ja aber natürlich trotzdem zum Teil. Und daher ist das Fahrrad wirklich top. Und das Tolle ist, es hat halt wirklich genügend Abstand in der Gabel und im Ausfallende. Ja. Und ich hatte halt extra dünne Reifen drauf gemacht. Also ich diese Schwalbe Ultrabit, ich glaube 2.0 sind das, 50er. Was dann doch nur wirklich matschig war. Ich lief es halt trotzdem durch und viele andere sind halt mit ihren dicken Mountainbike-Mänteln, da hat der Schlamm halt alles verklebt und da hat sich nichts mehr gedreht.
Ja.
Also das heißt,
die hatten auch nicht so viel Platz.
Richtig, genau. Und daher hatte ich das Problem des Festhängens gar nicht so doll. Es war ja ein glücklicher Zufall als geplant. Und das Einzige, was ich wirklich kritisieren muss, das ist halt diese Easton-Kurbel halt, diese Zweifachkurbel. Ja. Und ich habe im Forum gelesen, warum tut man da zu kurze Schrauben standardmäßig verschicken? Ich bin halt nicht der Einzige, dem das wegbricht.
Und dann, also was ist da jetzt eigentlich genau weggebrochen? Du hattest gesagt, da hat sich das Tretblatt reingezogen in den Rahmen, also das kleinere sozusagen. Das ist weggegangen.
Genau, ich bin einfach nach 60 Kilometern eine Kurve gefahren. Ich glaube, ich bin das nicht mal angetreten. Ich bin nur einfach aus dem Sattel gegangen. Und auf einmal hat es krach gemacht und da ist das Kettenblatt gebrochen. Und da sind die Schrauben rausgebrochen. Und da ist das Kettenblatt in der Mitte zerbrochen, hat sich total verbogen. Und ich habe dann bei der Reparatur. Und da drehte sich natürlich dann nichts mehr. Und dann habe ich ja dann, und ich konnte ja auch die Kurve nicht ausbauen, hatte tatsächlich das Werkzeug nicht mit.
Ja.
Und das war zu doof. Was weiß ich, in dem Moment habe ich da nicht ganz klar gedacht. Auf jeden Fall habe ich dann mein Leatherman zerbrochen, als ich versucht habe, das Kettenblatt so zu biegen, dass ich quasi die Kurve sich zumindest wieder dreht. Und dann habe ich da die Schrauben, die eine Schraube, die noch dran war, habe ich die abgemacht und habe dann das kleine Kettenblatt mit Kabelbindern an das große gemacht. Es war dann irgendwie einen halben, es war halt aber so verbogen, es war wirklich nur noch ein halber Millimeter Platz, damit ich überhaupt treten konnte.
Ja, okay.
Genau, und dann hat halt Easton hat halt mir dann nach Steamboat Springs, das sind 2400 Kilometer weiter, hat mir dann zwei Ersatzkettenblätter geschickt. Kostenlos. Warum da wenig da? Weil eigentlich bin ich sauer. Ich war in Helena, also ich musste dann noch 200 Kilometer bis zum nächsten Radfahrrad laden, nur mit einem großen Kettenblatt. Ging auch, aber halt natürlich schon sehr anstrengend. Und Helena konnte mir eigentlich auch nicht helfen. Und dann haben die halt versucht, bei Easton anzurufen. Und wir waren 3 Stunden in der Service-Hotline. Wir sind mehrfach rausgeflogen. Ja. Und auch für Händler. Und dann, wir haben nicht hinbekommen, dort was zu organisieren. Und dann war ich so sauer, habe einen Post auf Instagram gemacht. Und nach 2 Stunden schreibt mir Easton über Instagram, ja, wo können wir denn die Ersatz hinschicken? Ach, und übrigens brauchst du auch nichts bezahlen.
Das ist ja interessant. Siehst du, Social Media, Markus, du Influencer.
Ja, aber eigentlich, ich habe mich dann, auf der einen Seite habe ich mich gefreut, aber auf der anderen Seite war ich total sauer. Wo gibt es denn so eine Service-Hotline, wo einer die Verantwortung zum nächsten schiebt, man irgendwie bei 5 verschiedenen Personen rauskommt, keiner hilft ein. Und dann hat Easton, warum das überhaupt ein Problem ist, die haben halt einen eigenen Lochabstand mit ihren Kettenblättern. Damit kannst du halt auch kein anderes Kettenblatt drauf machen. Das war auch das Problem, warum man da jetzt nicht einfach irgendeinen Ersatz hinbekommen hatte. Und dann haben natürlich andere gesagt, lass doch einfach eine neue Kurbel drauf machen. Naja, gut, dann hätte ich ja aber eine zweifach findest du kaum noch. Und ich hätte, die andere Version war halt eine komplett neue Schaltgruppe. Aber das war ein bisschen außerhalb meines Budgets, mir dann eine komplett neue Gruppe transformen zu lassen. Also da bist du, was weiß ich, auch vielleicht $1000 los oder so. Um das zu Ende zu bringen und nicht mehr lang auszubauen, ich habe dann ein 32er Kettenblatt vorne drauf gekriegt, bin dann quasi bis Steamboat Springs vorne einfach gefahren und hinten 10 am Berg zu schwer und in der Ebene zu wenig Umdrehung, aber irgendwie ging es dann doch.
Ja, aber der Respekt, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja. Manche machen Single Speed das Ganze.
Das habe ich gesehen.
Und da waren sogar 2 schneller als ich, die Single Speed gefahren sind. Das finde ich halt krass.
Das Pärchen, von denen hatte ich jetzt auch gelesen. Oder nee, das hatte auch Neil in seinem Video erzählt. Das sind aber auch so eine Ultra-Figuren. Respekt, ne? 19 Tage und 16 Tage noch was, ne? Der Mann 16 Tage und sie 19 Tage. Also unglaublich.
Ja, das finde ich auch schon krass, genau. Ja. Ich habe dann die letzten 2 Tage auch überlegt, mache ich das jetzt in 19 Tagen? Also es war absolut möglich. Ich hätte halt einfach meine 2 Nächte. Mir war das dann so scheißegal. Ich habe dann gesagt, ich bleibe unter 3 Wochen. Und ich schlafe die nochmal. Ich meine, ich hatte die Nächte vorher immer im Zelt geschlafen. Ich habe gesagt, die letzte Nacht schlafe ich im Hotel. Und dann habe ich wirklich dann abends in Silver City noch eingecheckt und hab da wirklich lange geschlafen, 8 Stunden, und hab mir dann überhaupt keinen Stress mehr gemacht, zur Ziellinie zu kommen.
Ja, aber also Wahnsinn. Wie viel, da bist du jetzt so am 25. oder so? Du warst doch da relativ nah dran, ne?
Ich glaube 23. Wenn ich richtig gezählt habe. Aber ist auch egal, ob 23. 24. oder irgendwie irgendwas sowas, genau.
Ja, unglaublich, Wahnsinn. Und du hast ja auch viel im Zelt gepennt, habe ich gesehen, ne? Du hattest dann nochmal geschrieben, hier von den Nächten, die du da unterwegs warst, hast du ja die übergroße Anzahl tatsächlich im Zelt geschlafen. Und du hast auch nochmal hervorgestellt, dass du einen Kocher hattest, als einer der wenigen, die schnell waren.
Ja, gut, schnell ist ja immer relativ genau. Wenn ich die da dran dass Lufiana einfach mal 6 Tage schneller war. 6 Tage. Das ist ja unglaublich. Wahnsinn, ne? Also wenn man irgendwie, also ich glaube, die entspannteste Sache ist halt, ich habe gedacht, ich schlafe öfters im Hotel. Ich habe auch ein bisschen Budget geplant gehabt, gesagt, okay, ich brauche mindestens $1,000 für Hotelunterkünfte auf Reise. Und wenn ich 50% im Hotel schlafe und mit $100 die Nacht plane, dann müsste ich da irgendwie hinkommen. Und da war halt aber von vornherein, hat sich das überhaupt nicht ausgegangen, auch mit dem vielen Schnee und so weiter. Und dann habe ich auch viele andere Rennfahrer getroffen und da entsteht dann so eine Gruppendynamik, weißt du, komm, wir fahren einfach so lange, wie es geht. Und dann die ersten Nächte hat man immer irgendjemanden gehabt, mit dem man zusammengezeltet hatte. Ich glaube, da hatte ich nur einmal alleine da geschlafen. Ja. Und dann war die erste Nacht im Hotel wirklich nach 6 Tagen in Helena und da habe ich mir mit 2 anderen Rennfahrern ein Zimmer geteilt. Dann war irgendwie $40 gegeben. Und dann war das halt wirklich so, dass die Distanzen so weit auseinander liegen. Also entweder du kommst in die große Ortschaft, irgendwie 15, 16 Uhr, wo du sagst, einfach zu früh jetzt hier zu schlafen. Mhm. Aber du weißt genau, 200 Kilometer in die nächste Ortschaft schaffst es nicht. Mhm. Aber du willst noch 5, 6 Stunden Fahrrad fahren. Mhm. Und das heißt, fährst du halt einfach, verpflegst dich, fährst halt einfach weiter und schläfst dann irgendwo unterwegs. Und so ist es einfach immer gewesen. Das hat sich bei mir einfach nie aufgegangen, dass man dann irgendwo in einem Ort ist zu einer Zeit, wo man dann im Hotel einchecken kann. Habe ich dann 5 Nächte, habe ich geschlafen.
Na, ich habe das bei Matthias gesehen, der ja noch unterwegs ist. Grüße an dieser Stelle. Der fährt ja, glaube ich, so von Motel zu Motel, oder zumindest strebt es an, ne? So, und hat jetzt, glaube ich, ein bisschen was vor sich, wo er, glaube ich, zelten muss. Das fand er wohl nicht so toll.
Mal gucken. Ja, also auch er hat, ich glaube, jetzt schon bestimmt auch 6, 7, also er wird auch schon fast 50% der Nächte dann zum Schluss auch im Zelt verbracht haben. Also vermute ich mal. Ja. Aber stimmt schon, bei Matthias merkt man es eher. Aber Matthias fährt halt dann auch wirklich zum Teil halt auch wirklich 80, 90 Kilometer weniger am Tag.
Ja, eben.
So, und da ist genau gut, das, was ich meine. Ich komme halt dann irgendwie schon so 16 Uhr an, irgendwo 15 Uhr. Ja. Und Matthias ist halt da an einfach etwas langsamer. Und wenn er dann 19 oder 20 Uhr ankommt, man muss wissen, in New Mexico wird es halt wirklich so um 8, 9 dunkel. Also Colorado, New Mexico, in Kanada oben hatten wir 10:30 noch Licht. Also 10:30 war es noch. Und je weiter südlicher man kommt, desto eher dunkel wird's. Sind dann wirklich über 2 Stunden, die man weniger zur Verfügung hat dann. Das ist verständlich, wenn es dann direkt ins Hotel geht.
Eine Frage, die mich so ein bisschen beschäftigt hat, die fand ich immer wieder ganz, ganz interessant, ist, wie hast du dich eigentlich motiviert? Also wenn ich mir das so angucke, das ist ja vor allen Dingen auch eine mentale Leistung. Ne? Egal, wie man jetzt so gestrickt ist, ich glaube, irgendwann kommt auf dieser sehr, sehr langen Zeit, die du unterwegs bist, so ein Moment für jeden, egal wie positiv. Ich habe dir auch geschrieben, Mensch, du bist so positiv, ich finde das toll, ja, so, dass du selbst den größten Mist noch mit einem Lachen begegnest. So, aber wie motivierst du dich? Wie hast du dich motiviert, dass du da dran bleibst, gerade so, wenn man in so einem Mittelstück ist, weißt, die Euphorie vom Start ist vorbei, die Euphorie auf das nahe Ende noch nicht da. Was ist da so deine Taktik?
Na, da bin ich sag da, also für mich persönlich, ich bin ja irgendwie so Sportler und ich denke, wenn ich was anfange, bringe ich es auch zu Ende und ich habe ein Ziel vor Augen und das ist dann so, da gibt es die Option eigentlich nicht, das Aufgeben. Also da muss ich mir wirklich was brechen und weiterfahren können. Aber du hast vollkommen recht, man kommt in dieses Gedankenkarussell. Und das ist schon krass. Und ich muss sagen, da in dem Moment, wo es am schlimmsten war, bin ich dann halt auch mal auf andere Rennfahrer getroffen. Und durch das Live-Tracking sieht man ja auch. Und dann, man hat immer wieder verschiedene Rennfahrer gehabt, mit denen ist man ein Stück gefahren. Und das war dann schon heilsam, so, dass man dann auch mal einen Abend oder mal einen halben Tag oder so mal jemanden hatte, mit dem man zusammen fahren konnte. Das war schon sehr motivierend und sehr hat die Eintöne etwas gelindert, sozusagen. Aber ich nenne das Ganze, ich werde auf der Eurobike ja auch einen kleinen Vortrag halten zu Tour de Vahin. Und das wäre halt Pilgerreise oder Extremabenteuer ist die Überschrift.
Wann wirst du da sein? Wann wirst du das halten? Erzähl mal, dann können da vielleicht Leute hinkommen.
Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe die Zeit jetzt nicht. Ich weiß, ich bin beim Gunnar Fehlau zum Travel Talk und es ist, muss, glaube ich, Anschluss oder davor. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oder am Tag, also, genau. Müsste das trotzdem Ende Juli sein? Ich, so weit bin ich noch nicht mit, mit jetzt der Planung. Genau.
Ja, falls sich jetzt jemand unserer Hörerinnen und Hörer fragt, Mensch, was ist das für eine Verbindung? Also vielleicht zur Erklärung, du in San Francisco, ich hier in der Normandie im letzten Kaff am Omaha Beach. Also da ist, seht uns das nach, wenn wir das so ein bisschen ruckelig machen. Aber es ist alles gut, gut verteilt. Sag mal nochmal was zu denen. Du hattest am Anfang gesagt, ja, du hast so ein bisschen geguckt, du hast mit 24 Tagen geplant, hast dann mal 21 rausgehauen, um dann eine günstigere Position zu bekommen. Wie, also hattest du Strategie und Taktik oder hast du das gemacht wie in Kirgisistan? Hoppla, hier bin ich, wo geht's lang? Was machen wir? Alles klar, Attacke?
Ganz genau, das muss man ehrlich sagen. Ich bin also, ich muss ja sagen, der Matthias Müller hat mich ja angefragt, ob ich das mitmachen möchte. Und er meinte halt, da gibt es noch nicht viel Mediasachen im deutschsprachigen Raum. Markus, wäre doch was für dich. Lass uns das so gemeinsam machen. Und wir bringen ein Buch raus. Das erste deutschsprachige Buch über die Great Divide oder Tour Divide. Ja. Und ich hatte davor ja diesen Film von Jonas Deichmann in die Kinos mitgebracht mit dem Verleih. Mhm. Und hatte noch ein anderes, ein Serienfilmprojekt. Liebling Heimat, da hat man ein großes Konzert noch in der Abreise. Also ich bin wirklich wochenlang vorher nicht aufs Fahrrad gekommen, hab fast nicht geschlafen. Ich habe irgendwie wirklich wieder, ich hab genau 2 Stunden gepackt, habe alles in die Kiste geworfen. Mein Fahrrad hat mir der Radladen zusammengestellt. Ich habe das Fahrrad das erste Mal in der Hand gehabt in Banff, als ich angekommen bin. Ich bin also wirklich, ich war einfach froh, dass alle Teile dran waren. Ich konnte nichts kontrollieren. Mhm. Und aber Gott sei Dank hat man da Freunde, auf die man sich verlassen kann. Und Udo hier von Kolos Radsport in Radeberg hat da wirklich alle Gas gegeben. Da hat dann auch die Kiste für das Fahrrad für mich verpackt und alles. Sonst wäre das überhaupt nicht gegangen. Und dann bin ich erstmal übernächtigt, ohne Schlaf und überstresst dann angekommen und dachte mir, endlich ein Monat Auszeit. Also ich habe es für mich als Auszeit gesehen, so als total überstresst, überarbeitet, so kurz vorm Burnout, wenn man das so schön sagt.
Ja.
War diese Tour Divide für mich so, ich will es nicht Rettung sagen, aber doch schon eine kleine Art Rettung, weil guck mal, ich war im Februar, Februar, März Corona krank. Das hat mich fast 2 Monate beschäftigt. Also es war ein bisschen doller. Ja. Ja. Und dann hatte ich da ja auch kein Training. Nicht in April bin ich, glaube 4 oder 5 Tage Fahrrad gefahren. Also ich bin da absolut ohne Vorbereitung in Banff angekommen. Und dann, aber bin ich halt doch schon, sage ich, professionell genug, dann genau zu wissen, worauf es ankommt. Also das heißt, ich hatte wirklich, ich habe nichts vergessen. Es war alles da. Ich habe auch nichts zu viel mitgenommen. Und dann bin ich in die Startlinie und ich habe 10 Tage gebraucht, um mein Rhythmus zu finden. Das heißt, die ersten 3, 4 Tage haben extrem wehgetan, weil ich halt immer noch extrem Schlafmangel hatte, so von den Nächten davor, weil auch die Anreise, noch der Anreisestress und so weiter. Und nach 10 Tagen fing das an, bei mir zu laufen. Ich habe richtig gemerkt, wie ich besser wäre. Und das ist ganz wichtig, genau, weil du sagst, ja, oder bist du das dann so einmal weggerollt. Ich habe mir von Anfang an, und das war die alte Weisheit, deswegen bin ich nicht einer von den 16, die mit Hubschrauber gerettet werden mussten. Ja. Wenn ich sowas mache, ich stehe dann halt extrem früh auf mit, also zwischen 5 und 6 sitze ich auf dem Fahrrad und ich fahre wirklich langsam und ich fahre nur so schnell, dass ich immer so 20% Reserve im Körper habe. Ja. Das heißt, wenn ich dann auch abends irgendwo ankomme und sage, hier schlafe ich, muss ich mich so fühlen, als könnte ich jetzt eigentlich noch 50 Kilometer weiterfahren.
Ja, und, Notreserve
und auch gerade am Anfang, das sagt, wenn ich am Anfang zu schnell war, ich habe natürlich schon gedacht, ich will mit der Gruppe mitfahren, ich wäre schon gern schneller gefahren am Anfang, ohne Frage, weil ich mich dann schon geärgert, ach, der ist ganz cool, bleibe ich mal dort dran, aber wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich mir eine Tour gefahren und dann wäre nach einer Woche Schluss gewesen. Und dann habe ich aber richtig gemerkt, wie ich immer stärker werde und dadurch hatte der Körper Zeit auch zu regenerieren, sich aufzubauen. Man merkt doch, wie der ganze Stoffwechsel, der ganze Kreislauf des Körpers sich so nach 3, 4 Tagen anfängt zu verändern. Ja. Und das finde ich immer eine spannende Erfahrung. Ich habe 10 Kilo abgenommen auf dieser Tour.
Ja, da habe ich ja gestaunt.
Und das war wirklich, gut, da siehst du aber, wie es mir vorher ging. Ja, ich war aufgeschwemmt wie so ein. Naja, und dann, aber eine Sache, genau, ist natürlich nicht alles Sommer-Sonnenschein. Ich habe da einen großen Fehler gemacht am Tag 16. Mhm. Ich wollte unbedingt, ich bin mehrere Tage im Zelt draußen gewesen, bei mir war ganz viel nass und die Akkus waren alle. Ich wollte unbedingt im Zelt. Aber es war halt eine super hammerschwere Etappe und es ging halt über, ich glaube, den Marshall Pass und dann nochmal über 2 Punkte. Und ich wollte unbedingt nach Del Norte schaffen. Und da kam von hinten ein britischer Fahrer, also der wohnt in Colorado und Boulder, der Carroll. Und dann ist der los. Dann bin ich mit dem, sind wir zusammengefahren. Und der war aber zu schnell für mich. Und ich dachte, oh, die 80, 70 Kilometer kommen über den einen Pass drüber. Und dann war das aber, dieser Schlusshügel entpuppte sich auch nochmal als richtiger Pass. Und dann bin ich halt einfach wirklich 70 Kilometer zu schnell gefahren und über 2 Pässe in die Dunkelheit rein. Und dann habe ich halt einen Hungerast gekriegt, auch dann irgendwie 20 Kilometer vorm Ziel. Und ich habe wirklich schon lange keinen Hungerast mehr gehabt. Und ich bin dann, habe dann irgendwie noch mal geschoben und habe es dann auch nach noch akzeptabler Zeit, ich glaube 10:30 waren wir den Abend Del Norte, haben dann auch irgendwie ein Hotel gefunden direkt. Also, aber ich habe mich von dieser Aktion, das hat mich 3-4 Tage, eigentlich habe ich mich überhaupt nicht mehr vollständig erholt.
Ja.
An der Tag 17, 18, 19, 20 und dann die letzten Stunden des 21. Tag, also diese 4,5 Tage, habe ich mich extrem quälen müssen. Dann.
Ja, ist schon interessant.
Und das darf nicht passieren. Das war ein wirklich großer Fehler.
Ja. Gab es eigentlich so Momente, die gefährlich waren?
Na, viele würden jetzt sagen, na klar, die Bären. Also es hat so gut wie jeder Teilnehmer hat Bären.
Ja.
Das heißt, das ist jetzt auch keine alte Mär oder so, sondern da gibt es ja Videos und alles davon. Ich habe 3 Bären gesehen insgesamt. Und es ist nie irgendwas passiert, also es gab keinen Angriff, nichts, irgendeine gefährliche Situation, aber es gibt halt genug Berichte von sowas, wo es halt solche Situationen gibt. Also aus der Hinsicht hat es diesmal da keine Komplikationen gegeben, aber sie sind halt da, man sieht sie auch und man trifft sie auch und man kommt halt manchmal um eine Kurve und dann sitzt der Bär auf der Straße und dann stehst du halt da und guckst
was hast du da?
Ja, eben, was macht man da? Da steht man erstmal da und guckt dumm in die Wäsche. Und einerseits freut man sich, oh, Natur, mein erster Bär, super geil. Und dann kommt so die Rationalität, hoffentlich bleibt er jetzt sitzen oder verschwindet im Wald und tut mich nicht als Futter betrachten.
Also musst du dann warten, bis er weggeht, ne?
Ja, also denn ein paar, also ich habe einfach gewartet, andere tun dann in ihrer Trillerpfeife rumpfeifen. Keine Ahnung, oder schreien oder ganz unterschiedlich. Und ich habe einfach gewartet, bis er weg war. Das eine Mal, das andere Mal ist er von selbst im Wald gesprungen, schon als ich kam. Also ich meine, ich muss halt sagen, ich hatte mal DT Swiss Laufräder, ja, der Freilauf, der ist ja schön laut.
Der Freilauf rettet Leben. So ist es.
Freilauf rettet Leben. Genau, aber die gefährlichsten Situationen waren wirklich, ich muss schon sagen, wenn du dich übernimmst, in den Schneesturm kommst, das ist halt nicht der Schneesturm, das klingt jetzt erstmal irgendwie so banal, aber man muss ja wissen, es hat den ganzen Tag vorher geregnet, alles ist nass, es hat danach geregnet, es ist kalt draußen, dann musst du über den Pass, dann bist du in dem Schnee und das ist schon gefährlich, die Kombination aus Nässe, aus Kälte, aus Schnee und aus Überlastung.
Und die sie da gerettet haben und so, war das... Also war das einfach fehlende Erfahrung oder Pech oder was würdest du sagen? Weil ich da jetzt auch wieder gehört hatte, naja, da sind halt auch ein paar Leute etwas blauäugig, auch was Ausrüstung angeht, zu leicht unterwegs gewesen oder zu wenig vorbereitet oder zu wenig erfahren.
Ich meine, ich würde sagen, das ist die Kombination. Ich würde jetzt erstmal niemanden unterstellen, dass er da leichtfertig reingegangen ist. Ich glaube, für die meisten ist das die größte Tour ihres Lebens und die haben sich schon sehr genau überlegt, was sie machen und wenn man 20 Jahre dort irgendwie abgesagt bekommt, ah ja, Juni, da ist das größte Ding gegessen und es ist ein außergewöhnlicher Jahr gewesen mit dem Wetter, dann würde ich jetzt erstmal sagen, okay, Aber es ist natürlich trotzdem eine Kombination. Wenn man halt merkt, dass den ganzen Tag Regen ist, wenn ich es körperlich nicht schaffe, dann ich meine, es gibt zum Beispiel der David und der Carol, der Nick, die sind so ungefähr mit mir angekommen. Und die haben zum Beispiel in Lake Holland, haben die einen Tag ausgesetzt. Die haben dann einfach einen Tag gewartet, bis der Schneesturm vorbei ist. Also die haben einfach eine andere Entscheidung getroffen. Und mehrere andere Fahrer haben das auch gemacht. Und da ist immer wieder, jeder muss für sich selbst eine rationale Entscheidung treffen, was kann er leisten und was nicht. Mhm. Und das ist dann, da muss man dann eher sagen, haben die eine falsche Entscheidung getroffen. Ja. Das heißt, wir sind drüber, weil wir es einfach nicht wussten. Also wir sind ja zu Beginn des Schneesturms da angekommen.
Ja, wollte gerade sagen, ja.
Also wir sind dann einfach mittendrin gewesen und dann kannst du einfach nur durchschieben. Es ist halt so. Da gibt es dann keine andere Variante, aber das ist das, was ich vorhin sagte. Wir hatten auch noch, also wir waren da waren noch zwei andere Fahrer dabei. Das heißt, wir hatten aber auch die Kraftreserve dafür, weißt du? Wir waren auch glitschnass. Den Tag halt auch nach 120 Kilometern haben wir uns auch, dann sind wir 5 Kilometer von der Strecke abgefahren, sind wir in den kleinen Ort und haben da wirklich, gab es ein Restaurant und dort haben wir uns getrocknet und aufgewärmt. Das heißt, wir haben auch die Strecke verlassen und klar sind dann wieder zum Ausgangspunkt zurück. Aber einfach war dann halt auch für uns ein kurzer Tag. Da würde ich sagen, also das ist so, ich würde das gar nicht so richtig, da haben halt Menschen eine falsche Entscheidung getroffen und sind viele überrascht worden. Und ich glaube, es sind eigentlich sind alle überrascht worden, sind wir mal ehrlich.
Ja.
Deswegen, es passiert.
Ja. Wie war das dann eigentlich, als du in Antelope Wells dann ins Ziel gekommen bist, also eigentlich gegen den Zaun gefahren bist, gegen den Grenzzaun? Das ist ja unspektakulär, wie man es sich vorstellt, oder? Also von Leute, keine Leute, niemand da, kein großes Komitee, oder wie war das bei dir?
Genau, die Grenze macht, oder der Grenzübergang macht um 16 Uhr zu. Ich glaube, ich war 18 Uhr da und es ist wirklich die ganze Zeit, die letzten 70 Kilometer hat mich genau ein Auto überholt. Und ich fand das schon spektakulär, weil es waren drei Geraden von jeweils 25 Kilometer Länge und man hat 70 Kilometer das Ziel ja quasi gesehen. Und das ist so, wenn nur 3 Stunden, ich hatte leichten Gegenwind. Ach, dann bin ich ja noch in diese Gewitterwolke gekommen, links und rechts hat es geblitzt mit mir die ganze Zeit. Es war, also ich bin ein Schisser, was Gewitter angeht.
Ja,
und ich auch. Links und rechts hat es von mir geblitzt. Ich meine, das ist auf über 2000 Metern alles. Also wir sind ja trotzdem immer noch im Gebirge. Also da hatte ich ein bisschen Muffensausen. Aber ich fand das schon spektakulär, eben weil da nichts ist. Eben weil das mal ganz anderes ist. Und du kommst halt an, und da war wirklich nur der David, der war irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden so vor mir angekommen. Und ich komm's dann so an, und das war schon sehr emotional. Also ich hatte schon ein bisschen Pipi in den Augen, weil ich habe sehr gelitten. Und das war dann schon so eine Erleichterung und Freude. Ich war da auch so geschafft. Und dann kam halt 14 Minuten nach mir schon der Carol. Da waren wir halt da und konnten halt irgendwie die Freude teilen. Das war halt irgendwie schön.
Das war natürlich schön,
Und dann ist halt so der, was einen so erschlägt, ist wirklich dieser Trampzaun. Dieser große, der auch in Tijuana, wo ich mit Jonas war, dieser große, riesengroße Metallzaun, der da mitten durch die Wüste, so ein UFO, die Landschaft gelassen. Und da war halt es gibt einen Einwohner in Antelope Wells, den Tim, seit 20 Jahren. Und der Tim, der ist halt auch ein ganz eigener Charakter und der hat direkt neben diesem Grenzzaun das einzige Haus und der beherbergt halt dann auch oft mal die Fahrer, die da ankommen.
Ja.
Aber Tim ist natürlich eine verloren, das heißt natürlich, Tim ist eine etwas, ich möchte jetzt mal, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das, eine verlorene Seele wirkt es so etwas, ja.
Ja.
Und er lebt da mit seinen zwei dicken Hunden und ist super freundlich, alles nett. Und ja, lädt dann die Fahrer zu sich ein und dann können sie da mit einem Edding an seine Hauswand da quasi unterschreiben. Und dann kam aber schon sehr schnell der Jeff von der Bike Ranch aus Harita. Das war der letzte Obdurch 70 Kilometer vorher. Und der kam dann an mit Bier und Brötchen für jeden und Wasser. Und Dann haben wir dort erstmal gesessen, haben noch ein paar Fotos gemacht. Und
habt ihr den angerufen, dass er kommt? Oder hat er das gesehen vom Tracker her und sagt, okay, jetzt sammle ich mal wieder ein paar ein?
Ich habe ihm tatsächlich vorher eine WhatsApp geschrieben, einen Tag vorher. Aber ja. Ich habe ja dann gesehen, das ist ganz lustig. In Narita gibt es einen kleinen Supermarkt. Mhm. Und also Tankstelle, Supermarkt, Mix. Und man denkt eigentlich, man erkennt es gar nicht, man denkt eigentlich, dass es geschlossen ist, weil Narita ist eigentlich ein verlassener Ort. Da wohnen zwar noch 40 Leute, aber das, man denkt, alle Häuser sind zerfallen. Also so sieht es halt einfach aus. Dann gibt es diesen Markt und da ist der zweite Jeff. Es gibt zwei Jeffs, den Jeff Char von der Bike und den Jeff von diesem Markt. Und die sind beide die größten Unterstützer da der ganzen, von den Leuten, die starten oder von den Leuten, die ankommen. Ja. Und der hat dann in seinem kleinen Markt den großen Bildschirm mit dem Live-Tracker und der sagt, ich hab wirklich jeden getroffen und die sind da voll dabei. Und da geht man nicht verloren. Und dann in Ziel ist halt, zur Not ist halt dann halt der Tim in diesem Ziel. Ja, ich glaube, der bewegt sich da auch nie wieder weg in seinem Leben. Und
da musste aber auch ein Charakter sein, wie du schon sagtest, ne, um dort alleine zu leben. Und einmal im Jahr kommt dann halt über 3 Wochen verteilt so ein paar andere Menschen, ne?
Na, das ist genau das, was ich vor uns, genau, das sind wir vor uns ein bisschen abgebrochen, nochmal sagen wollte. Die Tour de White ist ja jetzt nichts, in der Hinsicht ist ja nur eine Art Event. Aber die Great White Mountainbike Route, das ist ja eigentlich, in den USA heißt die ja die GDMBA. Also nicht die Tour de White, sondern GDMBA, Great Divide Mountainbike Route. Und die ganzen Unterstützer an der Wegstrecke, und da gibt es ganz viele Trail Angels, die da Boxen mit Wasser und Verpflegung hinstellen, aber wirklich über die 4000 wieder verteilen. Die unterstützen die Great Divide Mountainbike Route. Und das heißt, das ganze Jahr über sind dort ganz normale Radreisende unterwegs, die sich 2-3 Monate Zeit nehmen. Und vor allem das Krasseste, finde ich, ist ja, das gibt es ja auch als Hiking-Trail. Der ist ganz bisschen weicht der ab als manchen Stellen. Aber das wandern Leute. Und die starten auf dem Meer. Die wandern das in 4-5 Monaten. Und das heißt, das ist deswegen auch die Überschrift meines Vortrags und wahrscheinlich wird es auch so ein bisschen ins Buch Einfluss nehmen, weil selbst jemand, der sich 2 Monate Zeit nimmt, muss jeden Tag 100 Kilometer fahren. Also das heißt, das ist eine extreme Distanz und diese großen Weiten, da kommt man halt auch so zu sich und da merkt man halt erstmal, boah, wie groß ist diese Welt, wie viel Land gibt's, wie viel Natur gibt's, wie viel
Sag noch mal kurz den geplanten Titel, weil da warst du gerade weg.
Pilgerreise oder Tour de White, Pilgerreise oder extreme Erfahrung.
Ja.
Weil es war auch eine Art Pilgerreise, weißt du?
Ja. Weil du gerade sagst, wir hatten da vorhin abgebrochen, als du meintest, von dem Artikel, den du gelesen hattest und der Kritik an der Tour de White, ne? Das wird ja von der Adventure Cycling Association wird das ja mitgetragen, diese Great Divide Mountainbike Route. Also wenn es keinen Veranstalter gibt, dann gibt es ja immer auf jeden Fall diese gescoutete Route. Ne?
Die schauen halt, dass diese Route ein bisschen in Ordnung bleibt. Die gucken, es gibt ja auch, das hat man auch bei dem GPS-Extract, bei der Strecke, die man bekommen hat, hat gemerkt, dass halt manches Mal nicht stimmt und dass man dann eine komplette Überarbeitung wäre schon irgendwann mal wieder notwendig. Man merkt halt manchmal, da halt die Strecke über einen Weg zu machen, den es schon bestimmt seit 5 Jahren nicht mehr gibt, weil einfach einen Kilometer weiter ein neuer Weg gebaut wurde. Es gibt halt Landschaft, Strecken, Straßen, Wege verändern sich über die Jahrzehnte. Und das heißt, diese Route braucht halt immer auch eine Betreuung. Dann tut sich Eigentumsverhältnisse ändern. Dann tut man, der Bauer macht ein großes Zaun vor, dann muss die Route halt ein bisschen abweichen. Oder andere Sachen, es gibt einen Felssturz, gibt es überhaupt nicht mehr den Weg oder irgendwas. Also und da hat man schon, also diese Route braucht, auf diese Länge braucht Betreuung. Genau, und das macht diese Association, wie du gesagt hast, betreut das. Und die Tour de White hat dann ein paar Abweichungen drin. Also für die Tour de White, für das Rennen gibt es ein paar Veränderungen. Und aber ansonsten ist das halt eine fest gescoutete Route, genau.
Ich würde gerne noch mal kurz mit dir zum Thema Ausrüstung und Fahrrad und so eine Sachen kommen. Also nenn gerne Ross und Reiter hier. Das ist für die Leute durchaus interessant, also für die zarten Gemüter. Das kann jetzt Werbung sein für alle anderen. Markus sagt jetzt mal, auf was er sich verlassen konnte. Also lass uns doch mal bei Ausrüstung kurz anfangen. Du sagtest, Kocher hast du mit, Zelt, Schlafsack, Isomatte. Sag mal, was du da dabei hattest. Also Modelle, Marken. So, das finde ich mal ganz interessant.
Also ich selber hatte halt, oh Gott, was ist der MSR-Kocher dabei? Den habe ich mir irgendwann mal gekauft, so einen ganz kleinen Kocher. Und da gibt es dann die Gaskartuschen dazu. Und genau, das fand ich halt super, halt wirklich wegen dem kalten und regnerischen Wetter, wenn abends dann das Zelt in der Nässe aufgebaut ist, dann kannst du ja einfach eine warme Nudelsuppe kochen. Ich fand das. Und wenn du dann mit anderen gezeltet hast, die sind alle in ihr Zelt im Kalten, haben dann ihr kaltes, irgendwie 5 Tage vorher gepacktes Mettbrötchen gebissen. Also wie gesagt, dieses Gewicht habe ich gerne mitgetragen, obwohl ich weiß, dass es ist halt Gewicht und Platz. Ja. Das heißt, damit ging es halt los. Ich hatte halt von Sito Summit diese Ultralight, aber die größere Variante davon, die Isomatte. Ich habe einen Schlafsack von Raab. Der geht minus 11 Grad Komfort, ist aber trotzdem ziemlich leicht packbar. Also den habe ich mir auch mal selber gekauft. Und dann habe ich das MSR-Zelt und das hatte ich mal über Bike24 gesponsert bekommen für ein anderes Projekt.
Welches MSR? Weißt du den Typ? Kannst du das sagen?
Das ist dieses leichte Einmannzelt, dieses 1,1 Kilo, also eins der leichtesten Zelte mit am Markt, die selber stehen und frei stehen.
Ah ja.
Okay. Wie heißt das denn?
Huber oder so? Huber, ist das?
Huber. Das ist Huber, genau. Richtig.
Genau. Beim Schlafsack nochmal kurz, hast du diese minus 11 Grad, was sagst du, Komfort?
Mhm.
Ist das notwendig gewesen? Also ich meine jetzt gut, der Schneesturm, ja, was wahrscheinlich sagst du, ja, aber ist das notwendig oder hätte es auch ein bisschen weniger getan?
Also ich sage, es war absolut notwendig, ich hatte denselben Schlafsack auch schon in Kirgisien. Wir sind im Hochgebirge, wir sind immer wieder bei Vorbereitung von vor uns und geht man plötzlich zu so einem Event. Wenn es warm ist, kann ich den Schlafsack aufmachen, draufschlafen. Wenn es kalt ist, was müssen wir machen? Das heißt, ich bin im Hochgebirge, wir kommen auf 3800 Metern und das ist wie in den Alpen, oh, ich gehe auf einen 4000er mit Sandalen und dann wundern sie sich, wenn das Wetter schlecht ist und dann die Verfrierung kriegen. Also das ist etwas, wo ich sage, wo ich nie drauf verzichten würde, wenn ich ins Hochgebirge gehe, habe ich eine Ausrüstung, die halt auch quasi hochgebirgstauglich ist. Und deswegen habe ich einen Schlafsack dabei, der quasi dann auch bei minus 10 Grad auch funktioniert. Und das hast du halt immer. Und das hat sich halt wieder bewahrheitet. Und das hat sich in Kirgisistan beim Silk Road Mountainways bewahrheitet. Das hat sich hier bewahrheitet. Und wenn ich dann sehe, dass viele im Sommerschlafsack unterwegs waren und halt echt gefroren haben wie Sau, mal sage ich mir, also diesen halben Liter mehr Packmaß, also diesen Kompromiss gehe ich nicht ein. Was ist die Grundvoraussetzung, dass du dich nachts in den kurzen Stunden, die du schläfst, 4-5 Stunden, mehr schläft man ja meistens nicht, dass man sich da halt auch erholt, dass es da warm ist. Und da ist halt ein bisschen mehr Packvolumen. Das ist der Kompromiss, aber der Rabschlafsack, den ich hatte, der ist ein Down-Schlafsack und der halt lässt sich wirklich sehr klein zusammenpacken. Also bin ich sehr, sehr zufrieden. Das war mal wirklich ein guter Kauf, den ich mal gemacht habe.
Ja. Bei Klamotten, das einfach, weil es mich auch interessiert. Ich habe gesehen, Ryzen war da mit im Boot. Ich habe selber ein Shirt von denen. Ich finde das ziemlich cool. Erzähl mal, was hattest du da? Ich habe auch gesehen, auf WhatsApp, auf Instagram gab es dazu schon ein paar Fragen. Also du hattest die Shirt und Hose und was alles, Regenjacke und so weiter, Downjacke.
Nee, also genau, also ich hatte von, also Reisen ist ja eigentlich, kommt aus dem Triathlon. Also ich sage, ich war die, was die Grundausstattung angeht, komplett mit Reisen. Und man muss auch sagen, dass habe mich da langsam rangetastet, bin ja nur andere Events auch schon gefahren oder andere Geschichten und habe da immer so eine Kombi dabei gehabt. Da muss ich sagen, das hat immer nicht so gut geklappt. Und diesmal habe ich gesagt, Mensch, jetzt entscheide ich mich komplett dafür. Und hat halt auch gesagt, okay, wenn ihr da machst, dann unterstützt man dich auch ein bisschen und haben wir halt auch nochmal die mir fehlenden Sachen zugeschickt. Und das hat dann auch wirklich funktioniert. Aber ich habe es ausprobieren müssen, ohne die Erfahrung, weil es gibt durchaus Klamotten von Rizon auch, also es betrifft die Telefirma unabhängig, die einfach nicht gut zusammenpassen bei so einer Geschichte. Das heißt, wenn du dann auf so High-End-Sachen setzt, musst du dann halt auch konsequent sein. Und das habe ich diesmal gemacht, habe dann halt wirklich das Unterhemd, das Shirt und dann halt auch das Langarm-Shirt und halt, ich habe halt noch so eine dünne, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie sie heißt, so eine dünne, die sieht sehr dünn aus, aber der warm Jacke von Rizon noch dabei gehabt. Die hat
eine Thermojacke, ne?
Ja, aber die ist ziemlich dünn, die ist innen ein bisschen angeraut. Ja. Ich habe die zwar gerade in der Hand, aber ich guck gerade, wie die heißt von denen, aber das ist jetzt nicht reingedruckt. Auf jeden Fall, das war eine gute Kombi und hatte dann halt. Und dann habe ich aber auch auf Sicherheit, ich habe noch eine Daunenjacke dabei gehabt, die ist nicht von Rizon, ich glaube, das hat Rizon gar nicht im Angebot, eine ganz dünne Daunenjacke, die man ganz klein zusammenpacken kann und das hat wirklich jeder dabei und guck mal, in Kirgisistan war das ja sogar grundbedingt, du darfst gar nicht starten, wenn du keine dünne Daunenjacke dabei hast. Ja,
genau.
Da halte ich auch was sehr vernünftig. Diese Daunenjacke ist halt nicht wasserfest, das muss man halt sagen, Daune wird immer schnell nass, deswegen ist wirklich nur abends, wenn man ankommt und halb erfroren ist. Daunenjacke habe ich eine Auto-Research-Jacke.
Ah ja, okay.
Genau, das ist so, kann man wirklich so ein bisschen mehr als faustgroß zusammenpacken. Die habe ich schon viele Jahre und bin auch mega zufrieden mit und die hat mich jetzt schon die letzten Jahre über alle Events oder alle Filmprojekte und Gebirgssachen mitbekleidet. Genau, das war eine Ausnahme. Ansonsten, was bei Rizon halt auch noch fehlt, das ist halt quasi so eine ganz Standort-Regenhose. Das hören Sie jetzt bestimmt nicht gern, aber die hatte ich halt, und diese normalen Schuhkoffer, das hatte ich halt, das hatte ich von VD. Das ist halt, das habe ich aber auch schon seit 10 Jahren, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe geguckt, ob sie das im Angebot haben. Ich hätte das halt auch von denen genommen, aber das hatten sie nicht. Und da bin ich halt dann auch keinen Kompromiss eingegangen. Und ich habe das ja fast jeden Tag gebraucht. Und das heißt, diese ganz normalen Regenüberschuhe, die man hinten mit Klett zumacht, weißt du? Also jetzt nicht hier.
Gamaschen.
Eher so Gamaschen, richtig, genau. Und die haben ausgereicht. Meine Schuhe waren von unten dicht. Das sind so ganz einfache Specialized-Radschuhe für 80 Euro, die mit Klettverschluss. Auch dort, ich habe schon so viele Fahrer getroffen, wo quasi die Schnallen abgebrochen sind, die Dinger gerissen sind und so ein Zeug. Und ich fahre halt bei solchen Ultrasachen oder bei so langen Geschichten einfache Sachen, die möglichst wenig kaputt gehen können. Und da habe ich einfach, das habe ich auch selber gekauft, aber nochmal zu den Klamotten, da bin ich wirklich zufrieden gewesen, weil halt diese Kombi aus Unterhemd, Shirt und dieser Jacke, die hat halt wirklich super funktioniert. Und die Hose, ich hatte 2 kurze Hosen dabei, ein paar Beinlinge und das habe ich halt so gewechselt und da hat man nicht gewaschen. Man musste halt um eine Hose 3-4 Tage tragen. Es ist halt einfach so, wenn man da unterwegs ist.
Also zwei Radhosen sozusagen, eine am Mann, eine als Ersatz mit. Das hattest du schon.
Genau.
Okay.
Und wenn du dann früh in so eine Klamme 3 Tage nass war, du draußen geschlafen hast, dann ist es halt nass. Du musst dann früh um 5 draußen ist arschkalt und du musst halt so eine Früchte nach der Hose kriechen. Oh mein Gott, das war immer die allergrößte Überwindung. Ey.
Ja, aber da bist du wach. Da bist du auf jeden Fall wach danach.
Oh, da bist du wach und denkst dir, was für ein Scheiß.
Du hattest jetzt diese Daunenjacke, klar, wenn, ne, für Camp und so, oder wenn es mal richtig kalt wurde, dann hast du diese dünne Thermojacke. Und du hattest noch eine Regenjacke?
Ja, das ist genau, das ist so eine ganz klassische Rennrad-Überziehregenjacke, ich weiß nicht, wie der heißt, die reflektiert so leicht. Die ist eigentlich ganz cool. Die habe ich beim Jonas gesehen, beim Jonas Deichmann. Da habe ich gefragt, der hat gesagt, dass mir die ganz gut gefällt und dass die, ob sie mir die auch mit zur Verfügung stellen hat, haben sie mir die mitgeschickt. Das ist super. Allerdings, kleiner Tipp, ich würde, also die Jacke hat super funktioniert, ich würde trotzdem nächstes Mal eine andere Jacke mitnehmen und zwar eine mit Kapuze. Und das habe ich unterschätzt. Die Kapuze geht gar nicht darum, so um das Wasser, sondern halt eher nochmal, dass das wirklich so eine Wärme, weil wenn du eine Kapuze drüber ziehst, ich hatte vorher eine andere Regenjacke, dann hast du so ein Wärmefeld.
Ja, nochmal Windschutz oder so zusätzlich, ne? Das ist ja auch nochmal wichtig. Ja.
Und jetzt hatte ich einen Kirgisistan und ganz und so, und dann ziehst du halt einfach die Kapuze über den Helm und das macht richtig viel aus, was Wärme angeht. Kapuze oder keine Kapuze. Und bei solchen Geschichten würde ich wahrscheinlich in Zukunft wirklich eine Regenjacke setzen mit Kapuze. Aber die Regenjacke, die ich jetzt mit hatte, die ist top, super, wäre ich behalten, wäre ich weiterfahren und hat ihre Dienste gemacht und so musste ich halt jetzt mir ein Halstuch und eine Mütze aufsetzen. Mhm. Normalerweise hätte ich einfach eine Kapuze drüber gezogen.
Genau. Ah, okay.
Das war nun klar.
Ja. Beim Fahrrad, also Salzer Cass Road, dann hattest du Schwalbe G1 Ultrabyte oder Byte, was war das?
Ultrabyte hatte ich. Ultrabyte, und ich muss sagen, die Kombination aus den Beast-Komponenten, Carbonlaufrädern, also ich bin das halt schlauchlos gefahren, Jublet, und diesen Ultrablet, das hat halt super funktioniert. Also ich habe, also es war vielleicht ein bisschen auch Glück, dass ich da wirklich die richtige Kombination gewählt habe. Aber man hat es ja vor uns erwähnt, wegen den Schlappen, dass die halt nicht zu breit waren, die Laufräder. Und man muss auch ehrlich sein, es gibt vielleicht 80 Kilometer Mountainbike-Trail. Der Rest ist Gravel. Ja, also das heißt, das 4200 Kilometer Gravel und 100 Kilometer Mountainbike. Ja, vielleicht so ein bisschen mehr Mountainbike, aber so wie wir klassisch uns Mountainbike mit Trail und Gras und Wurzeln und hier und da vorstellen. Genau, und daher wusste ich halt schon, und das war, die Info hatte ich halt vorher schon, deswegen habe ich gedacht, ich nehme das ein bisschen schmaler. Und ich hatte keinen einzigen Platten. Nicht einen einzigen. Ich habe einmal vorne ein ganz kleines bisschen nachgepumpt, was weiß ich, 5-6 Hübe drauf, damit konstant bleibt, der Luftdruck. Und also das war wirklich, habe ich auch noch nicht erlebt, dass es halt, dass halt so super die Kombination funktioniert hat. Und wenn wir da bei der Ausrüstung sind und schon bei Laufrädern sind und den Mänteln von Schwalbe, ich hatte halt mir vorne noch ganz kurzfristig so ein Zoom, 28 Zoom Nabendynamo geholt. Und das Cutthole hat ja eine die Kabel hat eine Mountainbike-Aufnahme. Das heißt, du brauchst eine Nabe, eine 110x15 und nicht eine Standard 100x12 Nabe. Und das war schwierig zu bekommen.
Die hat Boost.
Genau, die hat Boost. Und dann war aber Folgendes, das wusste ich nicht. Ich habe mir dann diesen Sync Hub mit eingebaut, damit ich halt hier Powerbank laden kann und habe mir halt von Supernova bin ich ausgerüstet worden mit einer ganz neuen Lampe. Also also richtig coole Dynamo-Lampe. Die, also ich hatte wirklich, ich war das hellste Licht auf der Strecke.
du warst der 52. Stern.
So ungefähr, oder genau der USA. Und ich habe aber nach ein paar Tagen die Kabel trennen müssen. Ich musste mich dann entscheiden, entweder Dynamo oder Lampe, weil beide schafft der Dynamo nicht. Und das heißt, ich habe mich dann für die Lampe entschieden, weil es halt abends doch immer ins Dunkle ging und weil ich festgestellt habe, dass ich mit der Powerbank doch ganz gut hinkomme. Und halt unterwegs, man ist dann doch immer... nach 2-3 Tagen nimmt man sich mittags einmal eine Stunde Zeit in einem Restaurant, wenn man dann irgendwo ankommt oder abends oder einmal am Tag kommt man immer in irgendeinen Ort, wo man dann auch wirklich nur eine Stunde sitzt und das hat gereicht zum Laden.
Das heißt, kannst du die Lampe vorne an- und ausschalten eigentlich? Hat die einen eigenen Schalter oder ist sie halt an, wenn sie an ist?
Nee, also genau, das ist das halt coole halt und das ist die Lampe, das ist diese M99 DJ Pro und die hat auch einen Schalter. Und du kannst auch Fernlicht und Nahlicht machen. Das ist halt mega cool, weil wenn du am Berg bist, machst du halt Nahlicht und da hast du richtig geil ausgeleuchtet. Du hast ein richtiges Fernlicht. Das ist so krass, dass du auch abblenden musst, wenn Autos entgegenkommen, wenn doch mal ist.
Oder Bären.
Also richtig helle Lampe. Und ich musste mich dann halt entscheiden. Dann habe ich halt ein bisschen rumgefragt. Und es gibt halt für Leute, die das nachbauen, es gibt halt, man kann da auch Schalter kaufen. Mittlerweile, wo du dann umswitch einfach einen Schalter drückst und sagst, okay, jetzt lade ich den Hub, den Sync-Hub, um meine Powerbank zu laden und tu quasi dir die Lampe entkoppeln. Oder aber ich schalte die Lampe an und dann schaltest du halt die Ladestation ab. Ja. Und das ist halt, diesen Schalter braucht es zwingend. Und den hatte ich nicht. Deswegen musste ich dann ein Kabel abklemmen.
Weil ich hatte jetzt gesehen, während du noch unterwegs warst, kam von Tuteron, die hinter Sync stehen, ne, die ja diesen Lader machen, den USB-Lader. Da gibt es wohl die Version Nummer 6. Die hat schon so eine intelligente Laderegelung. Ich weiß nicht, ob das bei deinem auch schon der Fall war, aber ich glaube nicht. Das haben sie wohl aus meiner Sicht zumindest als neu herausgestellt, die automatisch quasi regelt, je nachdem, ist das Licht jetzt an oder aus, und dann regelt er den Stromzufuhr in das zu ladende Gerät wohl automatisch. Aber ja, okay, vielleicht, dann brauchst du halt den Schalter. Ja.
Ja, genau. Das war das Einzige, was ich umbauen musste. Genau. Ja. Aber als dann umgebaut war, wie gesagt, hat schon was super funktioniert. Ja, genau, dann hatte ich halt auch in Kirgisistan, sind mir ja die Finger eingeschlafen. Ich hatte ja dann einen Monat lang zu tun, bis meine Finger alle wieder da waren, vom Gefühl her.
Ja, passiert vielen im Büro auch.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Eintönige Haltung. Und da hatte ich von Beast Component noch einen neuen Lenker gestellt bekommen. Also Carbon-Lenker. Und Beast, hinter Beast Component steht halt CarboLife, und die machen ja eigentlich so Rollstühle, ergonomische Rollstühle mit ergonomischen Griffen. Ah. Und das heißt, der Carbon-Hightech-Schmiede aus Dresden. Und da hatte ich halt da gehört halt Beast Components, das ist halt das Fahrradbereich dazu. Und da hatte ich halt die Laufräder und die Lenker hatte ich von denen. Ah, genau. Okay. Bin ich diesmal wirklich ohne taube Finger durchgekommen. Aber das war, glaube ich, auch die Kombi aus diesem bequemen Salsa-Cathode und dann diesen Lenken mit diesen wirklich für Hände ergonomisch geschnittenen Lenker. Und ich hatte mir dann von Ergon noch dieses Lenkerband drauf gemacht mit dieser Fütterung und Polsterung. Und da hatte ich diesmal schon ein bisschen mehr Wert drauf gelegt, dass das wirklich funktioniert, gerade nach der Kirgisistan-Erfahrung.
Ja. Hast du da diese, die heißt ja, glaube ich, Otto-Cell-Pads, die hast du die drunter geklebt vorher und dann das Lenkerband drüber, oder?
Genau, richtig.
Genau, ja. Ja, das ist wunderbar. Bist du viel im Unterlenker gefahren, oder hast du eigentlich einen Aerobar? Hast du einen Lenkeraufsatz gehabt? Ja, ne?
Ja, den Aerobar. Da muss ich wirklich sagen, das war die absolut richtige Entscheidung. Ich bin das erste Mal in meinem Leben sogar berghoch mit Aerobars gefahren oder dann Schotterwege mit Aerobar, wo ich davor schon gedacht habe, geht da gar nicht. Und das war wirklich, also je länger die Reise ging, desto mehr hatte ich die Aerobars in der Hand. Also würde ich nicht wissen wollen bei solcher langen Geschichte. Also war super. Und du hast halt zwei Positionen die du nehmen kannst, ein bisschen Abwechslung reinbringen, dass du keine Schulterschmerzen hast, keine Nackenschmerzen. Da kannst du halt viel mehr Sitzpositionen. Du kannst Unterlenker fahren, du kannst Oberlenker fahren, du kannst die Aerobars fahren, du kannst die klassische Rennradposition einnehmen, hier mit den Schaltgriffen, auf die Hörner in die Hand nehmen, sozusagen. Ja, also da gab es genug Möglichkeiten.
Ja. Ich hatte nur gesehen, in irgendeinem Post auf Facebook hatte dann nochmal jemand: Mensch, ja, die ersten drei, alle keine Dropbars, sondern Flatbars, und so, das wird ja dann immer gleich interpretiert, so nach Motto, ja, jetzt muss man halt eigentlich muss man jetzt nur noch Mountainbike fahren und das Ende der Dropbars ist da, aber ich glaube, das ist halt auch, vielleicht ist es Zufall, vielleicht ist es einfach auch nur eine individuelle Entscheidung, welcher Lenker da der richtige für einen ist.
Ja, ich denke schon, dass es eine individuelle Entscheidung ist. Wie gesagt, in Kirgisistan würde ich Mountainbike-Lenker fahren und in den USA. Guck mal, du hast ja dann auch das Great Basin und du hast, ich sage jetzt mal, 800 Kilometer, wo es ganz oft nur geradeaus ging. Jetzt nicht am Stück, aber wenn man das jetzt zusammenrechnet. Und da ist, das ist schon so 20% der Strecke, und da, das ist schon eine Ausnahme. Und wenn du da einfach da so ein bisschen mehr in Unterlenker gehen kannst, dann das ist schon hilfreich.
Ja, oder dich einfach in dein Aerobar legst und gut ist. Ne? Und abschaltest und dann Wecker stellst, wenn die nächste Kurve kommt.
Ja, das war wirklich krass. Ich bin manchmal auch manchmal wie so weggenickt unterwegs, so ein Fahrrad, das ist mir auch selten. Einfach so nach 8 Stunden bist du dann so müde, so Nachmittagswärme, die es ja dann doch hier und da mal gab. Und dann so auf dem Fahrrad einschlafen beim Treten.
So, hallo. Das ist in Marokko passiert. Da bin ich auch weggenickt. Berghoch, weißt du, wo du eigentlich sagst, der Kreislauf arbeitet voll, aber da pennst du dann ein. Irgendwie. Naja, cool. Ja, das Mensch, Markus. Also genau. Nochmal herzlichen Glückwunsch, eine Wahnsinnsleistung. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuschauen, auch weiterhin. Tour die Welt. Also ich drücke mal mir die Daumen, ich werde das 2025 fahren, das dann bitte nicht mit so einem Wetter, aber du kannst auf jeden Fall sagen, das war nicht nur das erste Mal für dich, sondern es war episch und es war historisch offensichtlich auch besonders, ja, was das Wetter angeht. Also eine Wahnsinnstour. Ich bin echt begeistert und finde das auch toll und danke, dass du da so bereit bist, auch darüber zu sprechen und auch zwischendurch, dass das geklappt hat, finde ich richtig, richtig klasse, Markus.
Ja. Oh, nee, auch.
Das sagt doch mal was.
Ja, ich würde zwei, drei Ergänzungen noch der Vollständigkeit machen wollen, genau, dass dann keiner weint, oder ich möchte es da wirklich auch gerne erwähnen, ja. Noch. Also Navi bin ich den Wahoo gefahren, den Element. Das heißt, damit komme ich mittlerweile ganz gut klar, hat alles tadellos funktioniert. Ich hatte auch immer die Fotos. Ne? Genau, den neuen. Ich habe ja auch abends immer die Fotos dann geteilt, wie viel ich geschafft habe, so Wasserstand. Genau, die Planung ging halt immer, also die ganze Routenverwaltung macht halt über Komoot. Genau, was hat man noch vollständigkeitshalber? Ich bin von Ergon diesen SR Allroad-Sattel gefahren, das ist dieser Bikepacking-Sattel, genau. Der jetzt auf den Markt kommt. Und da muss ich sagen, die erste Woche gar kein Problem. Dann habe ich in der zweiten Woche hab ich so einen Pickel bekommen und dann so eine bunte Stelle. In der dritten Woche war das auch wieder verheilt. Das heißt, ich hatte schon zwischendurch mal ein kurzes Sitzproblem. Aber ansonsten, wie gesagt, ich bin mit, das muss jetzt gar nicht mit dem Sattel zu tun haben. Also der Sattel hat sich wirklich sehr, also ich bin mit dem sehr zufrieden. Und ja.
Kann ich unterschreiben, ich habe den auch. Also ich habe den ja bei dir gesehen in Kirgisistan.
Ist der jetzt auf dem Markt?
Das weiß ich nicht. Ich habe den von Ergon bekommen. Die haben gesagt, hier setz dich mal drauf, soll gut sein. Und dann habe ich mich jetzt draufgesetzt und finde ihn gut.
Genau.
Also, nee, meine ich ganz ehrlich so, als weniger, weil sie es mir halt hingestellt haben, sondern tatsächlich.
Genau. Das war noch zu erwähnen.
Ich habe noch mal eine Frage kurz, weil du gerade Komoot sagtest und diese Route. Ne? Wie hast du das denn gemacht, diesen GPS-Track? Also in welche Häppchen hast du den geteilt und oder wie wird der angeliefert? Also konntest du, hast ja ein Bild gezeigt, wie du die gesamte Route auf Komoot gezeigt hast, aber du wirst ja nicht quasi 4.400 Kilometer als einen Track laden können. Ich glaube, das macht auch Wahoo gar nicht mit.
Diese Assoziation, wie du gesagt hast, die stellt man direkt zur Verfügung. Kannst du das irgendwie Web 1.0 mäßig, eine Webseite?
Ja.
Und da steht dann halt irgendwie ein Track, wo da steht der Tour die Weiz, da gibt es dann zwei verschiedene Tracks. Einmal den GD-MBR-Track und den Tour die Weiz-Track des Jahres. Und den gibt es dann immer als große Version und als kleine Version, also mit weniger und mit mehr Wegpunkten. Mhm. Aber ich habe dann auf Facebook gesehen, dass hat einer geschrieben, oh, ich habe mir das unterteilt und den habe ich in Belgier und den habe ich dann angeschrieben und gesagt, sag mal du, ich habe überhaupt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Kannst du mir deine unterteilten Tracks? Und der hat das in 9 richtig coole Abschnitte unterteilt. Also wirklich so, immer auch so Meilensteine, die Helena, Steamboat Springs, Python. Also das war super, weil das immer so, ich sage jetzt mal so eine Art so 500 Kilometer Abschnitte waren. Ja. Und das war ja, weil ich da auch immer so ein Ziel hatte. Und das war dann so irgendwie, schon den zweiten Track geschafft. Boah, 1000 Kilometer.
Ja, vor allem, weil der Wahoo ja auch anzeigt, wenn du magst, noch so und so viele Kilometer bis zum nächsten Ende. Ne? So 4.430.
Und das hatte ich mir halt dann bei Komoot reingezogen und dann habe ich mir halt ab und zu zwischendurch halt mal den Gesamttrack angeguckt. Und bei Komoot siehst du ja auch dann immer gleich, wenn du drauf gehst, du bist, zeigt dir ja dann immer gleich deinen Standort. Und genau, also die Kombination hat gut gepasst und weil du musst halt immer, das Einzige ist halt, du musst halt immer ein Handy dabei haben. Ohne Handy kannst du die Dinge nicht bespielen. Das ist halt ein Nachteil.
Das hast du ja eigentlich immer mit dabei. Nee, aber das hatte mich mal interessiert. Und diese Umleitungen, wie wurden die an euch kommuniziert? Hast du da eine schnöde E-Mail bekommen oder?
Ich habe tatsächlich irgendwie so kurz vor knapp, also ich war schon fast da, ich war schon dabei, mir das selber rauszusuchen, habe ich dann eine Instagram-Nachricht von dem Matthew bekommen mit dem Track. Und ich weiß nicht, also ich habe auf dem Trecker gesehen, dass auch zwei Leute die alte Route gefahren sind. Also ja, war nicht unbedingt. Das ist wirklich auch ein Kritikpunkt, muss ich sagen. Ich meine, alle müssen sich anmelden, damit die bei Trackleaders gelistet sind. Das heißt, die haben die E-Mail-Adressen von allen. Es muss also einen Verteiler geben.
Ja, und nicht über Instagram und der nächste über und dann, Telegram und so.
Ja. Hey, manche haben es über Instagram, Telegram, WhatsApp, manche und manche haben es per E-Mail bekommen. Es gab also da muss ich sagen, wirklich Kritik, da muss es eine einheitliche Lösung geben. Also und die einheitliche Lösung ist für mich E-Mail, weil wir müssen uns alle mit E-Mail anmelden. Und diesen und die haben ja die Daten, weil sonst könnten wir ja gar nicht bei Trackleader gelistet sein.
Ja.
Und jeder meldet sich darüber an. Und das ist halt so, was ich sage, das Anfangsthema mit den paar Kritikpunkten an dieser Tour de White, wie sie stattfindet, organisatorisch. Genau, es ist halt, es hat halt eine Organisation im Hintergrund. Und da, ich glaube, es braucht gar nicht so viel mehr, aber die Sachen, die sie machen, die müssen sie dann wenigstens vernünftig machen. Aber kurz vor knapp habe ich dann also eine Instagram-Nachricht bekommen. Und ich meine, ich bin jetzt kein großer Instagrammer. Aber mit ein paar Followern, aber trotzdem, wenn du 500 Nachrichten hast, dann rutscht so eine Nachricht halt auch einfach durch.
Ja, das müssen sie anders lösen, ganz ehrlich.
Und das war auch, ich war ja noch nicht mal befreundet mit dem Matthew Lee und dann ist das ja irgendwo bei Nachrichtenanfragen und da guckt man ja seltener rein. Und ich habe das, wie gesagt, kurz vor knapp dann noch entdeckt und dann ging es ja, dann kommst du auf irgendeine spanischsprachige Seite. Und da wusste ich erstmal gar nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich erstmal, bis ich das rausgefunden habe, wie ich diesen Track dann da runterlade am Handy, da bin ich fast blöd geworden. Also ich bin dann jemand, der auch sehr schnell die Geduld verliert bei technischen Sachen. Also das fand ich tatsächlich nicht so schön. Aber dann hat ja dann funktioniert.
Ja, und als GPS-Tracking hattest du den InReach mit, habe ich gesehen.
Genau.
Das ist auch interessant.
Den habe ich mir selber, hat der Philipp Markgraf hier Paddle Kills Cancer, der hat mir den empfohlen und ich glaube, den InReach und ich habe mir diesen neuen InReach Mini 2 gekauft. Ja. Da bin ich irgendwie ein paar Stunden vor Abflug, bin ich noch beim Philipp vorbeigeswitcht und habe quasi mir das kurz erklären lassen. Und das wieder Kritik. Also, das ist bei Garmin, ist ja von Garmin. Ja. Es hat mich hart gekostet, bis ich diesen Blödsinn aktiviert bekommen habe. Ich bin fünfmal ausgerastet. Und das lag halt einfach daran, also, man sagt, man muss sich dort anmelden. Ich gehe in diese App rein, ja, in diese Explore-App, lege meinen Account an und dann steht halt, okay, Firmenaccount, dann habe ich einen Firmenaccount angelegt, weil das, warum soll ich dieses teure Gerät alleine benutzen? Weil du kannst dann verschiedene Benutzer einrichten.
Ja, genau.
Und dann steht da aber nur Name und immer Vorname, Nachname. Dann mache ich das, trage ich mich ordentlich ein, aber eigentlich meinen die den Firmennamen, den Firmenaccount. Das unterscheidet aber nicht in der Maske. Die Maske unterscheidet das nicht. Und dann habe ich quasi, und dann jetzt Benutzer anlegen. Und dann sage ich, ich habe doch aber gerade eben meine ganzen Daten eingegeben. Wieder eingegeben.
Dann warst du Firma Markus Weinberg sozusagen und nochmal Markus Weinberg Benutzer.
Aber es gab keine Maske für die Firma. So, und dann, warum das entscheidend ist, der Administrationsaccount, der muss die Social-Funktion freischalten. Ohne Social-Funktion kannst du keinen Link erzeugen, den du an irgendjemanden schicken musst. Und das habe ich nicht begriffen. Und dann habe ich rumgefragt, gesagt, bei mir gibt es diesen Menüpunkt Social nicht in meinem Profil.
Weil du im Benutzer warst. Du warst ein Benutzer der Firma Markus Weinberg sozusagen.
Genau. Und ich konnte das nicht unterscheiden, weil die Masken halt gleich waren. Und bis ich rausgefunden habe, dass der Admin in irgendein 25.000 Unterpunkt irgendwas freischalten muss, damit dann bei dem Benutzer der Menüpunkt sozial erscheint. Und dann musste man... Und dann kriegst du halt noch nicht mal einen Link, sondern du musst den Link dann selber generieren und musst dann irgendwas einschreiben. Und also ohne Scheiß, also ich habe das auf der Fahrt von Salt Lake City nach Banff am Handy gemacht. Wirklich meine Mitfahrer sagen so, Markus, bleib ruhig, schmeiß das Ding jetzt bitte nicht aus dem Fenster. Und wirklich, ich hatte vor ein paar Jahren schon mal ein Garmin-Gerät und das ist für mich da. Ich bin wirklich the most stupid user. Und das ist der Hauptgrund, warum ich Garmin nicht nutze.
Ja, das ja, regt nee, mich also Garmin, ja, Garmin wird halt, das sind Ingenieure, die sind auch sicherlich ganz toll, also Ingenieurinnen oder Ingenieure, aber die denken halt so. Das ist, da ist kein Usability dahinter nicht. Also, guck dir mal die Navis an. Du musst ja, also klar, wenn du das dann einmal hast, dann toll. Aber der ja. Weg dahin im Vergleich, weiß ich, zu einem Karoo 2 oder hier unsere Wahoos, ja, das ist wie Tag und Nacht. Ich kriege da auch regelmäßig Ausschlag. Ich habe diesen 530 und das ist jetzt sicherlich nicht kompliziert und ich bin auch nicht doof. Ich komme ja selber aus dem Tech-Bereich, aber ich bin da auch immer kurz vor Wut. Aber okay. Ja. Aber also, ich fand das geil, weshalb die Frage ist, weil ich habe das in Kirgisistan gesehen, du kannst ja lokal Wetterberichte ausgeben lassen. Ja. Ne? Also hast du ein Abo dahinter, glaube ich, und das ja. So. Hast du das genutzt?
Das habe ich tatsächlich nicht genutzt, weil ich war dann so fertig mit den Nerven und gedacht, dieses Gerät funktioniert jetzt so, wie es funktioniert. Ich war ganz, also man kann man auch mal sagen, die Akkuleistung waren so 4 Tage. Also ich habe ja. 10 Minuten Senden eingedrückt. Und es ist wirklich ein schönes kleines Gerät und du kannst, da ist ein Karabiner dazu und dann hängst das ja. Wirklich einfach. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass es nicht hält wegen dieser Schraube, aber das hat super funktioniert und 4 Tage Akkureichzeit. Man kann natürlich auch sagen, man stellt es auf 20 Minuten ein, dann hast du wahrscheinlich 6 Tage Akkureichweite. Und ich habe
dann. Dann ist das ein Inbuilt-Akku oder ist das ein Batterien?
Das ist ein Inbuilt-Akku und dann hast du einen USB-C-Anschluss dran.
Okay.
Also. Ja. War super, die meisten Geräte von mir haben USB-C. Also das Gerät, dann, wenn es eingerichtet war und du es geschafft hast, dass es sendet und du einen Link hast und dann irgendwann wirklich das auch gelistet ist, ab dem Augenblick macht es Spaß, weil das Gerät dir keine Probleme mehr bereitet und es aufbearbeitet ist. Genau, also das war dann echt okay. Und, aber der Weg war halt wirklich bescheiden.
Ja, nach wie vor. Ich größten Respekt, wie du immer so, also ich brauche immer ein bisschen länger, so Vorbereitung und so. Ich bin sehr systematisch und so. Und das muss halt auch vorher so stimmen. Und umso mehr Respekt, dass du mit der Zeit, die du vorher hattest, wo du nichts machen konntest aus vielerlei Gründen und dann auch noch mit der sehr kurzen Vorbereitung, was Ausrüstung und sowas angeht. Also klasse.
Ja, ja.
Talent, sag ich mal. Talent.
Chaos.
Na gut, Markus. Dann, ich bedanke mich mal. Schöne Grüße. Gehen raus. San Francisco. Und ich genieße jetzt meinen Resturlaub.
Genau, lass von der Normandie was leben.
Ja, ja. Nee, wir haben heute, es ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir hier sind, aber es war vor vielen Jahren, dass wir hier waren. Jetzt entdecken wir quasi alles neu. Ich vergesse sowieso so viel. Aber das ist wunderschön hier. Nach wie vor. Kann ich sehr empfehlen. Und ich sag mal Grüße in die Heimat meines Arbeitgebers. San Jose ist ja um die Ecke.
Ja, da fahre ich noch. Ich genau. Ich
fahr vorbei und hub laut, dann wissen Sie Bescheid. Ja. Aber da ist jetzt sowieso gerade Shutdown Week. Also sind alle weg, alle im Urlaub.
Komplett genau, heute ist Sonntag, wir haben 9 Stunden Zeitunterschied und morgen ist ja dann, übermorgen. Morgen? Der 4. Morgen. Juli, Feiertag, da ist ja dann quasi.
Der ist morgen, genau.
Morgen ist Feiertag. Das ist eine große Bambule, genau.
Ja, ja, ich war heute auf dem amerikanischen Kriegsfriedhof hier. Da war auch schon, sind schon sehr viele Amerikaner auch hier gerade und gucken sich das alles an. Und die haben jetzt auch schon ein paar Sachen abgesperrt. Ich glaube, da ist morgen auch nochmal eine größere Veranstaltung hier für Veteranen und so. Aber es ist sehr beeindruckend. Nach wie vor, wie immer, sehr beeindruckend. Und leider auch aktuell beeindruckend. Ja. Bedrückend beeindruckend. Naja, gut. Markus, ich wünsche dir viel Spaß auf der Eurobike. Da bin ich leider nicht. Ich bin dann noch hier in der Normandie. Die liegt aber auch komisch. Also ich wäre jetzt nach Frankfurt gekommen, ganz ehrlich. Ja, weil endlich hast du mal Hotel, wenn du brauchst. Und du kommst auch hin und es gibt auch genug. Und so. Ich meine, jetzt abgesehen mal von Preisen vielleicht, aber das ist halt mitten in der Urlaubssaison. Also ich... Das war so ein
Bike-Zelt. Ich bin gespannt, ob man in Frankfurt auch zelten kann. Direkt vor den Türen der Halle.
Ja, ich weiß nicht. Ich würde jetzt erstmal sagen, nee, aber man weiß es nicht. Ich wünsche dir da viel Spaß. Großartig. Danke. Und dann hoffe ich doch bald von dir und Matthias dann zu sehen und zu lesen und das ausführlicher. Was ist denn der Zeithorizont für euer Buchprojekt? Also kann ich das dann noch nutzen,
das bevor Buch ich losfahre? Ja, das Buch kommt am 1. März 2023 auf den Markt. Denn der Bike-Bild, der große Artikel, der kommt am im vierten Quartal. Genau, ja. Und dann gibt es halt. Und dann,
falls Matthias da schon da ist.
Der legt jetzt los. Also das der ist legt der, los. Der hat jetzt heute Morgen um 5 ist er auf, ist er aufgestanden. Der war zwar dann, die Augen waren zwar noch zu, aber er hat
der
schon.
Der ganze Körper war tot. Also ich habe das Video auch gesehen gerade. Das ist ja komplett.
Es ist so super, dass er durchzieht. Also wirklich das größte Respekt. Also
ich hatte zwischendurch hatte ich gedacht, Mann, oh Gott, ey, hoffentlich kriegt er da die Kurve, ne? Weil da war er schon einmal ordentlich durchgewalzt. So. Ja. Aber ich finde das von daher interessant, weil wenn man sich jetzt das vorstellt, euer Buchprojekt da, weil das ja aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven auch erzählen könnt. Ne? Und das ist, glaube ich, das Interessante, weil es halt nicht nur der, ich übertreibe jetzt mal, der Supersportler ist, ne? Der sagt, guten Tag, war was, ja, ich war jetzt mal 20 Tage unterwegs, war schön. Und es ist aber auch nicht der oder diejenige, die sagt so, ja, ich habe hier, mein Leben ist total verändert worden und so. Und wie toll und bla und so. Das, also ich glaube, die Mischung, die wird sehr, sehr interessant.
Okay, sehr schön. Und dann gucke ich jetzt noch, ich biete das auch natürlich noch ein paar anderen Zeitungen an und da bin ich gerade, das drängelt jetzt nicht ganz, jetzt nicht so tagesaktuell, dafür haben wir es ja nicht gemacht. Und bin jetzt auf der Eurobike und da spreche ich noch mit der einen oder anderen Zeitung und dann gucken wir, wo
wir da kriegen. Drück dir die Daumen, das soll auf jeden Fall sein. Markus, vielen Dank, vielen Dank nochmal.
Ciao.
Ja, also, mach's gut, bis dann, tschüss.